Ja, heute gibt's live den zweiten Teil von unserem Gespräch über Geldanlage für Kinder. Und das wird sicherlich interessant werden, denke ich mal. Denn wir schauen heute auf die Praxis. Also letztes Mal ging es ja darum, wie wir allgemein unseren Kindern den Umgang mit Geld beibringen. Und heute geht es darum, was wir denn konkret so für die gekauft haben, beziehungsweise wie wir das Geld anlegen. Und ja, wie gewohnt können wir natürlich auch eure Fragen, die dann im Chat sind, beantworten, die ihr live stellen könnt. Aber zunächst, Jungs, ja, lange nichts mehr gehört. Wie geht's euch denn so? Alex, wie war Australien? Hast du die Känguru-Damen alle glücklich gemacht, ja?
Ja, alle glücklich gemacht. Nee, war gut. Australien war schön. Wir hatten am tiefsten Punkt hatten wir 5 Grad, also kurz vor Null im Wohnmobil. Das war unser besonderes Highlight, nachdem wir dann auch alle krank waren. Ja, waren wir dann doch wieder irgendwann froh, hier zu sein. Aber ansonsten hat uns schon sehr gefallen. Und ja, wir haben dann direkt nochmal Australien gebucht und sind jetzt zum Jahreswechsel irgendwann Mitte, Anfang Dezember bis in Januar rein wieder in Australien. Also man kann ja von hier aus super günstig fliegen, also ne, super günstig, also man fliegt immer in 6 Stunden, also verhältnismäßig günstig kann man dahin fliegen. Und ja, jetzt machen wir Perth. Da waren wir ja schon 2019 mal und da möchte ich mir dieses Mal endlich mal diese riesen Goldmine angucken. Die ist von Perth, ich glaube, 1500 Kilometer entfernt. Werde ich mal alleine einen Tagesausflug machen oder einen Zweitagesausflug. Und ja, die ist noch in Betrieb, die Goldmine. Und man kann die als Tourist, also wir haben so ein touristisches Zentrum, kann man die auch durchaus besuchen, ein bisschen schürfen, ein bisschen Fotos machen. Das ist so mein Highlight, da freue ich mich schon drauf. Und weil damals hat es irgendwie nicht geklappt, meine Mädels wollten die weite Strecke dann doch nicht fahren. Und diesmal werde ich es alleine fahren.
Ja, ganz alleine, ja.
Ja, und wenn die nicht mitkommen wollen, fahre ich alleine.
Ja, cool. Luis, was gab's bei dir?
War nicht ganz so weit weg, aber im Mai
Stuttgart.
Stuttgart, die Invest, die war zwischenzeitlich auch, aber im Mai traditionell ein Schwedenaufenthalt in den einsamen Weiten von Småland. Und ja, bin ich ja mit meinem Sohn, war sehr erholsam, tut immer wieder gut, an sich da auszuklinken. Überhaupt Schweden finde ich immer ein sehr entspanntes Land. Und da das Wetter diesmal so mittelmäßig war, waren auch deutlich weniger als 1 Milliarde Mücken um einen. Also das war auch ganz angenehm. Ja, das zum einen. Ansonsten, was war noch? Ja, meine Lieblingsaktiengesellschaft, das Einbecker Brauhaus, hatte geladen, auch noch im Mai jetzt zum alljährlichen Einbecker Bierstadtlauf. Das ist tatsächlich eine Sportveranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet in der historischen Altstadt. Gibt es eben verschiedene Laufstrecken. Und nein, man muss da nicht betrunken antreten. Sollte man schon nüchtern machen, wenn man das erfolgreich machen möchte. Und die längste Strecke, die ich dann auch gelaufen bin, das waren dann 25 Kilometer Geländelauf mit irgendwo zwischen 600 und 700 Höhenmeter waren das. Einmal quasi um die Stadt, die liegt in so einem Kessel drin, sehr anstrengend, aber halt auch sehr, sehr schön. Und ja, war da auch ein schöner Zieleinlauf, dann aber auch direkt zur Bierbar, aber allerdings dann erst mit Alkoholfreiem angefangen und dann erst später zu alkoholhaltigem Einbeckerstoff übergegangen. Ja, und das dritte war die Invest. Lars, da hatten wir uns ja auch gesehen, hatten wir uns ja auch schon unterhalten. Prallvoll und 2 Tage wirklich, ja, von morgens bis abends eigentlich durchgängig Publikumsverkehr, oder?
Ja, ich glaube, das war die vom Publikum her, glaube ich, das ist die größte Invest, die ich so erlebt habe. Also die war ja wirklich an beiden Tagen voll. Normalerweise war es ja immer so, dass Freitags mal ein bisschen weniger los war. Aber diesmal war es echt an beiden Tagen, fand ich, rappelvoll. Auch schon unangenehm voll. Am Samstag konnte es ja kaum noch ordentlich gehen. So viele Leute haben sich da durchgequetscht und auch die Halle war ja ausgebucht. Ja, hatte ich so noch nicht gesehen, ehrlicherweise.
Trotz des schönen Wetters war es voll und
Ja, wahrscheinlich.
ja. Was ich fand diesmal auffällig, ich weiß nicht, ob es die Jahre auch immer so war, aber besonders viele Broker auch, von denen man noch nie irgendwas gehört hat, waren vertreten. Dafür war so vorne der Gang so ein bisschen ausgedünnt, wo so die, wie soll man sagen, eher exotischen Investments verkauft werden, so Zierfischbeteiligungen oder irgendwelche wilden Ländern mit fraglichen Rechtsstrukturen.
Ich hab ja ein bisschen River Fields vermisst. Das ist ja quasi das neue Juicy Fields, nur mit Himbeeren. Das wäre auch eigentlich ein super Pflaster gewesen für die, aber die habe ich jetzt nicht gesehen. Dafür war eine P2P-Plattform direkt auf dem Weg zum Klo. Das war auch ganz schön. Aber ja, allgemein ganz schöne Veranstaltung, glaube ich. Ja, gut. Ja, bei uns war natürlich das Thema Nachwuchs omnipräsent. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass der Nachwuchs nicht mehr weit entfernt ist. Und jetzt ist sie heute schon 2 Monate alt. Und ihr Depot ist auch schon im Plus. Da können wir ja dann später drüber sprechen. Standesgemäß nach 3 Monaten ist es im Grün. Ja. Und ja, mein eigenes Portfolio läuft auch ganz gut. Mittlerweile sind sogar die REITs im Plus, durch die ganzen Zinserwartungen und so. Aktuell stehe ich so bei 9%, zumindest war das gestern der Fall, vor den Nvidia-Zahlen. Und da ja aktuell gefühlt die ganze Börse nur von Nvidia abhängt, wird es wahrscheinlich heute ein bisschen höher stehen. Ich habe noch nicht geschaut. Ja, schon eine ganz interessante Sache. Aber Nvidia, nehme ich mal an, haben wir alle nicht im Portfolio. Habe ich jetzt auch nicht für meine Kinder irgendwie drin. Obwohl die ja Dividende zahlen, glaube ich, habe ich gehört. Die haben sie auch erhöht. Aber
Ja,
trotzdem ist es, glaube
so.
ich, jetzt nicht so die krass attraktive Aktie für uns. Ja. Aber allgemein bin ich, was das Jahr angeht, immer noch recht skeptisch, wenn ich so auf das restliche Jahr schaue, gerade dieses Ukraine-Thema. Das entwickelt sich ja gerade nicht so zugunsten Europas. Und da sehe ich schon irgendwie so eine gewisse Gefahr bei dem ganzen Säbelrasseln. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gehört habt, aber es ist ja gerade die Diskussion, ob jetzt die Ukrainer irgendwie Raketen einsetzen dürfen, um die russischen Basen im Hinterland zu beschießen, und dann werden irgendwie Atomübungen durchgeführt. Das ist schon echt, also da würde ich mir echt wünschen, dass die ganze Scheiße mal langsam aufhört. Aber gut, mal gucken, wie lange das noch so geht. Aber da, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mal sagen, aber ich sehe da schon irgendwie eine Gefahr auch für die Finanzmärkte, falls das tatsächlich weiter eskalieren sollte.
Also absolut, ich sehe das auch so. Nur wundere ich mich, ist dann noch der Nahostkonflikt, dann China habe ich heute gelesen und Taiwan, ne, die rammeln ja nur auch schon ordentlich da aneinander. Da denke ich mir mal, eigentlich wär ja alles schon vorbereitet. Ich denke mir mal, auf was wartet denn jetzt so der Kapitalmarkt noch, um zu sagen, es ist uns jetzt alles zu heiß. Ich habe so mal das Gefühl, wenn man nicht so betroffen ist, ja gut, Ukraine ist da hinten. Ja, Israel habe ich auch nicht im Depot, Rest und so, alles China-Aktien habe ich eh schon. Da denke ich mir mal, was soll passieren? Der Rest der Welt kann irgendwie weiterlaufen, ja. Aber also bei Gold und Silber sieht man natürlich schon, dass da eine ordentliche Rallye gestartet ist. Was mir noch fehlt, oder was nicht mir fehlt, sondern was dem Ganzen noch ordentlich zum Zündeln helfen würde, wäre ja noch Iran. Da ist ja auch ein abgestürzt jetzt. Da ging ja gleich alles hoch am Montagmorgen. Hab dann noch zu meiner Frau gesagt, hä, was ist denn da los? Ist irgendwas passiert? Gar nichts mitgekriegt. Dachte ich, guckst du mal. Ja, wenn Öl natürlich noch durch die Decke geht, das wäre dann so das beste Zeichen, beste in Anführungsstrichen, dass irgendwas nicht so Gutes passiert, ja. Aber ansonsten bin ich jetzt bei 6%, weil du es gerade gesagt hast, in diesem Sell in May. Ich weiß gar nicht, wann geht es eigentlich los mit diesem Sell in May? Irgendwie gab es da gar keine Ankündigung, dass wir alles verkaufen müssen.
Ah,
Das
doch,
wusste
doch,
ich
das
nicht genau.
gab's Anfang Mai, gab's doch in jedem Podcast, ging das doch wieder rum, Sell in May.
Ja, okay, das ging an mir vorbei. Nee, wusste ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt nichts verkauft, deswegen bin ich mal gespannt, ob mein Depot diesen Monat im Plus schließen kann. Ich meine, wir haben noch ein paar Börsentage. 5 oder 6 Börsentage haben wir noch. Da kann auch einiges passieren, aber bis jetzt, glaube ich, mit über 2% in diesem Monat bin ich da absolut zufrieden. Also.
Ja, bei dir sah es ja auch zumindest zu Anfang des Jahres gar nicht so gut aus, ne? Habe ich in Erinnerung bei unserem letzten Schatzmeister-Talk.
Ja, das war
Ja.
sehr träge, ja.
Ja.
Aber ich habe ja einen hohen Rohstoffanteil. Öl ist jetzt so ein bisschen verhältnismäßig stabil geblieben. Dafür die Ölkonzerne und die ganzen Edelmetallwerte sind gestiegen. Und das nimmt schon ordentlich Dynamik auf. Also, ich sehe auch viele Depots, wo nicht so viel passiert, weil die halt nur viele Standardwerte haben.
Ja. Ja, ich habe auch ein Dividendendepot und das liegt, glaube ich, jetzt so bei rund 5%. Das ist 1% hinter dir. Aber gut, ich stehe da jetzt auch nicht so viel Mühe rein, wie du das
Eben.
machst. Von daher bin ich da mit den 5% auch vollkommen zufrieden. Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, machen wir vielleicht gleich weiter mit den Investments. Alex, können wir gleich bei dir bleiben, wenn du Bock hast. Was hast du denn so gekauft in letzter Zeit?
Ja, bei mir ist gar nichts los im Moment. Ich kümmere mich um meinen Cash. Ich mache ja zum Beispiel im Halbjahrescheck, wie der Luis immer meine ganzen Konten, Depots, überall, wo was rumliegt, wird alles upgedatet. Die ganzen Budgets werden einfach wieder. Wenn zu viel ist, wird abgeschöpft und wenn was fehlt, wird aufgestockt und das, was am Ende übrig bleibt, also in der Hoffnung, in der Regel bleibt was übrig, das pumpe ich dann immer bei mir ins Vermögen, so als meine Sparrate. Weil ich mache das nicht monatlich, sondern ich sammle immer, wie der Selbstständige, wisst ihr ja selber, hast du mal 5 schlechte Monate, einen guten Monat Und dann mache ich das immer einmal alle 6 Monate und sammle dann praktisch alles ein. Und in den 6 Monaten sammelt sich das praktisch an. Ja, und das steht jetzt bei mir wieder an. Und im Juni und ansonsten, ich glaube, Bayer habe ich verkauft, aber es ist auch schon eine Weile her. Da war ich jetzt auch durch. Endlich mal. Da gab es ja die Erholung bis zur Hauptversammlung. Auf die wollte ich noch so ein bisschen warten. Und dann bin ich jetzt auch mal leid mit denen. Brauche ich nicht mehr.
Was machst du mit deinem Cash? Also sagst du, sammelst das alles an. Also normalerweise in den letzten Jahren war es mit dir gewohnt, das liegt dann einfach auf dem Broker rum und wartet auf seine Chance. Aber jetzt aktuell kannst du es natürlich auch irgendwo anlegen.
Ja, also ich habe einen Teil bei Freedom and 24 gepackt, habt ihr ja sicherlich wahrscheinlich auch gemacht, weil die bieten ja durchaus schon hohe Zinsen. Ich glaube, bis 20.000 kann man da durchaus Geld parken. Ansonsten mein Broker selber, Interactive Brokers, zahlt ja auch, CapTrader, Lynx zahlen ja auch Zinsen aufs Guthaben. Also ich habe jetzt nicht so den Druck, irgendwo das Geld hinpumpen zu müssen. Also ich mache jetzt natürlich auch nicht hier gleich P2P, wie du sagst, 14, 12%, sondern wenn ich was verhältnismäßig kriege, was wie eine Dividende aussieht, bin ich schon zufrieden. Also ich renne da nicht den letzten Cent hinterher. Und ansonsten mache ich eigentlich nur, wo ich verfügbar habe, täglich. Also sowas wie Festgeld oder irgendwelche langfristigen Sachen mache ich gar nicht. Sonst gibt es halt noch die Möglichkeit, irgendwie kurzfristig laufende Anleihen, ETFs, sowas zu holen. Die haben auch monatliche Ausschüttungen. Also es gibt da schon ein paar Möglichkeiten, aber ja, ich bin jetzt da nicht, wie gesagt, überaus optimiert auf den letzten Cent. Aber ich habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, wo du sagst, es läppert sich dann schon irgendwie zusammen, ne? Aber wie gesagt, es ist alles irgendwo ein bisschen geparkt. Und es ist praktisch, meine Zinserträge sind so ungefähr so auf dem Niveau, wie eine Dividende halt ist, so 3, 4% so im Schnitt, so, was man da so einsammeln kann überall.
Naja gut, aber wenn du halt das dein Cash ansammelst, dann, also bei mir macht das auf jeden Fall schon einen spürbaren Unterschied,
Ja, klar,
aufs Jahr gesehen.
wenn du
Ne?
dann auch P2P machst oder irgendwas, dann hast du natürlich deutlich mehr noch, ne?
Ja gut, P2P zähle ich jetzt nicht dazu. Ich meine jetzt tatsächlich nur Cash, also Tagesgelder, Festgelder, whatever. Also alleine das, ja, läppert sich auch schon zusammen. So, Aktien sagst du, hast du sonst nicht mehr gemacht, nur Bayer? Oder war sonst was bei dir?
Ja, Bayer habe ich verkauft, ja. Ansonsten ist bei mir gerade nicht so viel. Macht es da
Nichts
nicht so.
gekauft, nichts Spannendes, keine.
Nee, wir haben auch letztens gerade mal drüber gesprochen. Mir fällt so auf, es ist immer die gleiche Leier mittlerweile, ja. Guckst du denn rein in irgendwelche Listen? Was ist denn so momentan? Was kann man denn so kaufen? Also, wenn da mal neue Werte auftauchen würden, ja, wo du sagst, Mensch, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, was ist denn da los und so. Es ist immer das Gleiche. Das, was die letzten 8 bis 12 Monate immer wieder auf dem Schirm war, wo man schon achtmal überlegt hat, kaufe ich die hier 3M oder so ein Blödsinn, weißt du? CVS Health, Starbucks, mal, wie oft soll ich die nachkaufen, weißt du? Irgendwann hast du auch genug und dann möchte ich auch neue Werte haben und dann gibt es einfach nicht so viel attraktive Sachen im Moment. Und ich orientiere mich ja nach meinem Indikator und dann schaue ich natürlich, wo waren wir denn im Oktober, im Herbst? Dann sind wir schon wirklich gut gelaufen teilweise. Also alles, was ich so in den letzten 6 Monaten gekauft habe, ist schon teilweise zweistellig im Plus. Also warum soll ich da jetzt groß hinterher springen? Sind so ein paar einzelne Werte, die mal so in die Binsen laufen. Heute zum Beispiel gab es bei National Grid, britischer Stromversorger, die wollen eine Kapitalerhöhung machen, die 10% gefallen. Weißt du, das ist so ein Ding, das ploppt jetzt mal auf. Und dann kannst du dich mal wieder mit was Neuem einlesen, ist dann mal ganz interessant. Und ja, jede Woche Starbucks ist dann irgendwie auch langweilig.
Ja, wobei Starbucks ist natürlich gerade auch interessant. Ich weiß nicht, wie gehst du mit der Position um? Aktuell sehen ja da die Aussichten nicht so gut aus. Und da gab es auch irgendwie noch eine in der Debatte um, ich weiß nicht, irgendwas haben sie noch mit Israel oder den Palästinensern auch, irgendein Skandal, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist die Aktie
Ja,
ja
da gab es
schon.
eine, genau, da gab es eine Analystin, die hat gesagt, also es kommen weniger Leute in die Geschäfte und die, die kommen, die geben weniger aus. Das ist ein Doppeleffekt, den man eben mit höheren Preisen nicht mehr kompensieren konnte. Da haben sie es wohl übertrieben. Darauf haben sich jetzt alle Analysten eingeschossen. Ja, und es kommt wieder, und wenn die Leute erstmal Konjunktur und Geld haben, bla bla bla. Aber einer hat gesagt, es könnte durchaus sein, dass es daran liegt, an diesem Boykottaufruf, ne, für israelische Firmen. Und da soll wohl Starbucks ganz vorne mit dabei sein, weil es eben auch ein Produkt ist, was man nicht braucht. Ne? Grundsätzlich erstmal. Kaffee schon. Aber ich muss nicht zwingend, wie bei Pampers, zu Starbucks gehen. Und dann tun sich viele Leute leicht und sagen, nö, dann gehe ich da nicht hin oder macht da weniger. Und man konnte das wohl messen, hat sie gesagt, anhand von irgendwelchen Zahlen. Also Trends zum Beispiel, wenn du sagst, die Leute haben kein Geld mehr, dann ist es so, dann ändert sich das so, ja. Gemächlich. Und da haben sie wohl festgestellt, es ging dann so. Also von heute auf morgen. Und da konnten sie so einen Zeitraum eingrenzen. Es war irgendwie so ein Zeitrahmen, hat sie gesagt, irgendwas im März oder wann das war, oder im ersten Quartal irgendwann. Und hat dann gesagt, das ist vergleichbar mit Social Media Trendaktivitäten und bla bla bla. Und so kamen die dann auf dieses Thema mit Israel-Boykott und dass durchaus Starbucks auch darunter zu leiden hat. Ja, aber du, ich habe eine fortgeschrittene Position und guck dir an, wo die Aktie vor einigen Monaten noch war, auch ohne diese Probleme. Jetzt ist sie mit diesen Problemen noch tiefer. Also Moment, ich muss das nicht unnötig aufblähen. Also deswegen, also wie gesagt, das habe ich mir mal durchgelesen, aber ich warte dann noch auf irgendwie was Interessantes, aber im Moment reizt mich das nicht.
Ja, Starbucks ist ja auch eine Aktie bei mir im Portfolio und ich habe halt überlegt, ob ich die jetzt dann im Zuge dessen jetzt immer abstoße, weil ich habe jetzt, ich glaube, in meiner Position 70% im Plus. Meine Dividendenrendite liegt irgendwas bei 3,25% und ich könnte die durchaus ein bisschen mehr Cashflow-lastiger anlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das jetzt noch länger angucken muss. Aber ja, aber du behältst auf jeden Fall deine Starbucks, ja? Das war jetzt mal
Ja,
interessant für
ich habe
mich.
ja auch schon guten Gewinn gesammelt, habe die ja schon auch eine ganze Weile, aber schon, hab ich schon zweimal nachgekauft. Das macht für mich, wie du es gerade beschreibst, wenig Sinn. Also jetzt ist sie verprügelt, jetzt ist alles da unten, dann ist es ja das typische Anlegerverhalten, ja, dann kann ich jetzt auch verkaufen. Es ist dann eben so, okay, ich habe es oben in den Kursen, wo es ihnen gut ging, nicht, war sie nicht teuer, habe ich nicht verkauft. Aber jetzt, weißt du, jetzt muss man halt aufräumen und sich kümmern und wieder die Margen heben und so weiter. Da macht es für mich jetzt wenig Sinn. So wie bei Vodafone zum Beispiel, ist auch so ein Wert, ja. Die haben jetzt wirklich ein Niveau erreicht, wo ich denke, ja, die haben jetzt dieses margenschwache Geschäft da verkauft, Italien, Spanien. Die können eigentlich nur noch steigen. Und dann denke ich mir, aber jetzt ist der Frust so groß, dass man sagt, okay, jetzt verkaufe ich die. Aber ich mache es nicht, sondern ich halte die weiter. Jetzt ist eh Wurst.
Ja, ist eh alles egal. Ja, Luis, wie sah es denn bei dir aus? Ich habe gehört, du hast auch ein neues Blitzdepot. Das ist ja auch, habe ich schon gesagt, mehr Depots mittlerweile als ich B2B-Plattform.
Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber ja, das ist richtig. Bei dem Blitzdepot für Aktien und bei dem für ETFs, da hat sich nichts geändert, außer den üblichen Sparraten. Da wird es auch erst wieder Änderungen geben zum Halbjahreswechsel. Das läuft ja im Prinzip automatisiert. Aber was sich in der Tat geändert hat, es ist ein neues dazugekommen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass in dem Fall eben über Freedom 24 bestimmte Sammelanlagen hier gekauft werden können, die es halt bei anderen Brokern soweit nicht gibt. Und das war für mich dann der Anlass zu sagen, noch ein weiteres Blitzdepot aufzusetzen, eben ja eine weitere Lücke zu besetzen, die bisher so nicht möglich war, nämlich eins für Closed End Funds. Ihr wisst ja selber, seit Anfang letzten Jahres sind ja die Closed End Funds auch ja zumindest teilweise handlungsbeschränkt, insbesondere halt USA. Die bekomme ich halt nicht mehr so ohne weiteres aufgrund der Erweiterung der PRIP-Verordnung, ja, das heißt also der Dokumentation für die entsprechenden Fonds. Und das hat eben zur Folge, dass viele Closed End Funds nicht mehr gekauft werden können als Privatanleger, beziehungsweise eben bei bestimmten Brokern ist das nicht mehr möglich, insbesondere halt hier im Inland. Über ausländische Broker geht das und eine Möglichkeit, das eben auch hier günstig zu machen, ist Freedom 24. Und so habe ich dann eben auch im Prinzip ja so ein Closed End Fund Weltportfolio aufgesetzt, über verschiedene Assetklassen gemischt, verschiedene Länder, also Schwellenländer, Industrieländer und eben auch verschiedene Instrumente. Schwerpunkt allerdings schon, also oder aktienlastig ist das Ganze. Da habe ich ja, wenn ich über Aktien gehe, zudem eben noch den Vorteil als deutscher Anleger, dass ich hier die Teilfreistellung in Anspruch nehmen kann. Das heißt, das reduziert ja auch nochmal deutlich dann die potenzielle Steuerlast. Insgesamt hat dieses CF-Blitz-Portfolio dann 12 Titel. Und das habe ich ja, wann war das denn? Im April, meine ich dazu, auch einen Blogbeitrag geschrieben, auch vertont, gibt es auch als Video. Kann man sich anschauen. Da sind auch alle aufgeführt, wie bei den anderen Blitzdepots auch, ganz transparent. Wer mag, kann das eins zu eins nachmachen. Aber wie gesagt, funktioniert so in der Form eins zu eins nur bei ausländischen Brokern, beziehungsweise in dem Fall, ich selbst habe dann eben auf Freedom 24 zurückgegriffen, hat eben auch noch den Vorteil, dass ich da die liquiden Mittel, die dann anfallen, auch oder dass die dann eben auch verzinst werden, relativ attraktiv. Und eben auch nicht nur in Euro, sondern auch in US-Dollar. Und klar, Closed-End Funds in US-Dollar schütten eben auch in US-Dollar aus. Und dann werden die Mittel, die dann so liegen, da so liegen, dann eben verzinst. Und das ist natürlich bei so einem, bei so einer halbjährlichen Aktualisierung ganz praktisch. Ja, dann kann man in der Zwischenzeit da parken. Einziger Nachteil, muss ich sagen, ist, es gibt, aber ich glaube, da sind die auch dran, keine Sparpläne. Das heißt, man muss das Ganze manuell machen. Und ich habe das jetzt so gelöst, um nicht jetzt in 12 Titel pro Monat reinzusparen, dass ich die Methodik so ein bisschen geändert habe. Ich packe da jeden Monat 500 Dollar drauf und die investiere ich dann jeweils immer in die aktuell kleinste Position. Also das heißt, ja, ich habe im Prinzip eine Sparrate pro Monat. Ja, das heißt aber auf 12 Monate, also aufs Jahr gesehen, dürfte im Schnitt dann auch jede Position einmal bedient werden. Ja, nur nicht eben monatlich durch 12, sondern im Prinzip monatlich immer eine. Und um hier so ein bisschen Antizyklik reinzubringen, nehme ich dann immer die, die am weitesten hinten liegt. Und so hast dann eben auch über die Zeit eine gleichmäßige Verteilung. Der zeitliche Aufwand hält sich sehr, sehr im Rahmen. Im Prinzip einmal im Monat gehst du da ins Depot rein, guckst, wo ist der oder welche Position liegt am weitesten hinten, kaufst das entsprechend und fertig. Und das war's dann auch. Also ja, das i-Tüpfelchen wäre natürlich noch, wenn es dann Sparpläne gibt. Dann könnte man auch das automatisieren. Aber ich sage mal, der Aufwand ist ja vertretbar, zumal wahrscheinlich die meisten Leute, wenn sie dann so einen App-basierten Broker haben, häufiger als einmal im Monat da reingucken und relativiert sich der Zeitaufwand ja auch wieder.
Ja, ich glaube, die reißen aber noch so viel an den Broker rum. Sparpläne sind wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis wir die da auch sehen. Sag mal
Ja.
zu deinen Teilfreistellungen. Ich habe schon öfter die Frage bekommen, bei mir im Chat, ob es dafür eine geschriebene Anleitung oder sowas gibt, wie man das entsprechend in der Steuererklärung auch aufsetzt. Ich weiß, ihr habt da einen Podcast zu, aber der hat wohl viel irgendwie nicht geholfen dabei, das jetzt irgendwie konkret umzusetzen. Hast
Ja,
du da irgendwie
genau.
irgendwelche Quellen?
Ich habe keine Quelle. Also diese Folge 48 vom Einkommensinvestoren Podcast ist das ja, da haben wir das Thema aufgegriffen. Aber da ging es ja erstmal um die rechtliche Situation, weil das ja eben das Primäre war. Ja, insbesondere auch dann, weil die Fragen ja auch immer wieder kommen, ja, stimmt das überhaupt? Aber da gibt es ja sogar eben sogar ein explizites Schreiben vom Bundesfinanzministerium, wo das ja auch nochmal erwähnt wird, ist in dieser Podcast-Folge auch verlinkt. Kann man also nachlesen. Zur technischen Umsetzung. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich bei einem deutschen Broker bin, der beachtet diese Teilfreistellung bei ausländischen, zum Beispiel Closed-End-Funds, nicht. Das heißt, der führt ganz regulär Steuer ab und dann in dem Sinne zu viel Steuer. Bei einem ausländischen Broker ist es ja so, da führe ich ja gar keine Steuer ab, ich muss das ja per Steuererklärung machen. So, und ich persönlich kann da nur empfehlen, weil es ja wirklich ein Spezialfall ist. Und ich mache das ja sowieso, dass ich im Prinzip das Ganze vorbereite über eine Excel-Tabelle. Das heißt, dass ich mir da die Erträge, in dem Fall eben von einem Closed-End-Fund beispielsweise, der aktienlastig ist und für den die Teilfreistellung greift, eben insoweit aufbereite, dass ich dann sage, ja, welche Einkommen sind da überhaupt relevant? Und wenn ich dann beispielsweise umgerechnet jetzt, sagen wir mal, 1000 Euro an Dividende habe und eine Teilfreistellung habe, dass dann eben nur in den Topf, in den Steuertopf 700 Euro davon fließen. Das heißt, ich mache im Prinzip genau dasselbe, nur die Bemessungsgrundlage, die reduziert sich. Ja? Was sich übrigens nicht reduziert, ist die Quellensteuer. Das macht das Ganze ja so interessant. Ja? Das heißt also, die Quellensteuer kann ich weiterhin voll anrechnen. Das heißt, wenn ich beispielsweise eben meine umgerechnet jetzt 1000, ich habe 1000 Euro an Dividende erhalten, habe meinetwegen 150 davon ja an Quellensteuer bezahlt. Ja, dann ist ja üblicherweise so, dann werden ja die 1000 Euro herangezogen zur Abgeltungssteuer, macht also 250 Euro, 25%. Gegenrechnen kann ich die 150 Euro gezahlten Quellensteuer, bleiben also unterm Strich 100 Euro hängen. Und diese Rechnung, die sieht jetzt halt ein bisschen anders aus, weil ich jetzt eben nur auf die 700 Euro statt auf die 1000 Euro als Erhebungsgrundlage oder Berechnungsgrundlage die 25% bezahle und ausgehend davon dann eben, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel das sind, 700, so, das sind dann 175, ja, Euro und da kann ich die 150 Euro gegenrechnen, das heißt, es bleiben dann gerade mal noch 25 Euro übrig, die dann noch an Steuern abzuführen sind. Aber meines Wissens gibt es jetzt kein Programm, wo ich einfach nur die Daten irgendwie oder was ich mit dem Depot verbinde und dann spuckt die Sachen automatisch raus. Also da bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, selbst bei einem inländischen Broker, als das manuell zu machen. Und zwar genau über den erwähnt ist dann immer, wenn dann eine Nachprüfung, Nachfrage vom Finanzamt kommt, das Ganze so transparent zu haben, dass sie es dann auch sehen.
Okay, nochmal zurück zum Anfang, zu meiner Frage. Gibt es dazu bei dir irgendwie eine Vorlage oder sowas? Oder irgendwas, was das ein bisschen besser erklärt als nur den Podcast?
Habe das mal, meine ich, eingearbeitet. Ja, ich glaube, bei mir im Mitgliederbereich hatte ich mal so eine Vorlage erstellt, die das mit berücksichtigt.
Okay.
Aber wer möchte, kann mich anschreiben. Das ist jetzt nichts Geheimes. Ich habe auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich diese Vorlage verwendet habe, allerdings bevor es diese Regelung gab. Und danach habe ich es immer mal angepasst. Das ist also, kann ich gerne zur Verfügung stellen. Also, wer da wirklich Interesse hat, soll mich einfach anschreiben. Dann schicke ich das. Ne?
Ja, cool. Ja, dann ja, schreibt den Luis mal an, wenn er da Interesse dran hat. Ja, ich dachte, da gäbe es nur schon irgendwas. Aber wäre vielleicht mal eine Idee für irgendeinen Blogartikel oder Beitrag von dir in der Zukunft.
Ja, dann ist jetzt wieder Steuerzeit, dann passt das Ganze. Ja.
So, ja, kommen wir noch zu meinen Investments, bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema überspringen. Aktien, Einzelaktien, da war jetzt nur das Starbucks-Thema, das haben wir schon besprochen. Das ist gerade bei mir aktuell. Ansonsten gab es weder Zu- noch Verkäufe bei mir. Ist jetzt aktuell nicht so auf dem Schirm mit den Einzelaktien. Ja, bei den Sammelanlagen sah es ein bisschen anders aus. Luis, hier hatten wir jetzt mal die Diskussion, dass ich ja einen Healthcare CF kaufen wollte. Ich habe mich jetzt tatsächlich für den BlackRock Health Sciences Trust entschieden und nicht für den Aberdeen. Den stocke ich auch tatsächlich aktuell erheblich auf, weil der, glaube ich, 9% oder fast 9% im Discount gehandelt wird. Ja, und die Situation jetzt ganz gerne nutzen möchte. Und auch den kaufe ich über Freedom 24. Das, andienen lassen kann man sich den nicht bei CapTrader, deswegen fiel das raus. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Ja, ansonsten, meine ganzen rücklaufenden Dividenden seit unserem letzten Schatzmeister-Call, die sind eigentlich alle in meine ETFs geflossen. Einmal in den Vanguard High Dividend, das ist so meine größte Position im Portfolio. Und den iShares EM High Dividend, da habe ich es mir recht einfach gemacht die letzten Monate, weil ich ja auch Stress hatte mit Geburt und so. Und da möchte ich es bei den Finanzen zumindest ganz einfach haben. Aber im P2P-Bereich gab es was Interessantes. Und zwar habe ich hier jetzt diese Woche erst ein neues Investment gestartet, und zwar auf der lettischen Plattform Capitalia. Habt ihr die schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, oder?
Den Namen, doch gehört habe ich den Namen schon mal, aber ich weiß jetzt nicht, welchen Schwerpunkt die haben.
Ja, die waren schon mal Kreditgeber auf Mintos. Das ist ja die größte P2P-Plattform. Aber Capitalia ist so ziemlich die seriöseste Option, die wir im Bereich der Geschäftskredite haben. Die Plattform, die gibt es jetzt seit 2018. Das Unternehmen dahinter, das gibt es allerdings schon seit 2007. Und die haben durch alle Krisen hinweg nach Ausfällen eine Rendite von 12,15% circa, 1,6 oder sowas. Und sie haben nur eine Ausfallrate von 1%, wobei nur, ich glaube, 0, irgendwas, also in Summe sind das irgendwie 40.000 Euro oder so, die sie verloren haben am Ende, die da weggefallen sind. Super interessante Plattform, die ist in allen drei baltischen Staaten aktiv. Und wieso die jetzt gerade so interessant geworden sind, ist die Tatsache, dass die ihr Mindestinvest gesenkt haben. Also sie hatten vorher ein Mindestinvest von 1.000 Euro pro Projekt. Das heißt also, um ein einigermaßen diversifiziertes Portfolio haben zu wollen, musstest du dann schon mindestens 25.000 Euro mitbringen. Und jetzt haben sie es auf 200 Euro gesenkt. Und damit kannst du dann schon eigentlich mit circa 5.000 Euro da ganz gut was aufbauen. Ich glaube, es gibt aktuell wirklich keine Plattform, die ich lieber investieren würde als die, alleine schon von dem Track Record. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt in meine ersten beiden Projekte investiert, eine Damenunterwäschefirma und einen Hochzeitsveranstalter. Passt ja auch beides gut zusammen. Ich glaube, die einen, die zahlen circa 11% und die anderen irgendwas um die 13. Mal schauen, wie das so läuft. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt, glaube ich, meine Plattform Nummer 20. Dabei belasse ich es auch jetzt erstmal. Ich glaube, viel mehr muss jetzt auch nicht sein. Muss ja auch alles gemanagt werden und so. Und eventuell fällt zum Jahresende nochmal eine raus. Muss ich mal schauen. Und mal schauen, wie das alles so läuft. Ja, ansonsten beim Cash habe ich auch nochmal ein bisschen Festgeld auf Freedom24 gepackt. Das mache ich immer. Gibt es halt immer diesen Zyklus, 3 Monate kannst du auswählen. Den habe ich ganz gerne. Da gibt es 4,26% für aktuell. Und das lasse ich dann halt immer rollieren. Es gab auch mal so eine Gratis-Aktienaktion auch für Bestandsinvestoren. Das heißt also, man konnte da einen Betrag X einzahlen und hat dann halt bis zu 20 Gratis-Aktien, glaube ich, bekommen. Und das Geld habe ich dann da liegen lassen und dann halt auch nochmal im Festgeld geparkt. Und ansonsten, was du eben gesagt hast, Alex, mit den Dividenden, ich weiß nicht, ob du das warst, dass man die da parken kann, wenn die rücklaufen, das ist natürlich auch ganz nett, weil die US-Dividenden, die werden auch mit 5,3 und täglicher Gutschrift verzinst. Das ist auf jeden Fall nett und ich glaube, so hat man das nirgendwo. Wobei das ja auch nicht wirklich Tagesgeld ist, sondern sind da irgendwelche, weiß ich gar nicht, Swap-Geschäfte, die da im Hintergrund laufen. Aber es ist auf jeden Fall ganz nett, wo man sein Cash so ein bisschen nochmal vermehren kann, ohne dass man großartig was dafür tun muss. Ja, das war's soweit zu meinen Investments. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir langsam zu unserem Hauptthema, oder? Der Geldanlage für unsere Kinder. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was ihr beide da so investiert für eure Kinder. Meine Community weiß es zum Teil, weil es da schon Content bei mir auf dem Blog zu gab. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das so handhabt und auch vor allem treuhänderisch verwaltet. Alex, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also treuhänderisch verwalten tue ich das natürlich für meine Tochter. Es hat den Hintergrund, dass wir eh auf Reisen sind, in Deutschland nicht mehr gemeldet sind und so weiter. Da haben wir natürlich kein Sparkassen-Junior-Konto. Aber bei der DKB habe ich gesehen, kann man jetzt so ein Kinderkonto öffnen. Da hat also schon mal ein bisschen Interesse, aber ist für sie nicht so wichtig, weil mit Geld im Tagesgeschäft hantiert sie jetzt nicht so viel rum. Wenn sie es kriegt, packt sie es weg, schleppt es dann ewig rum, da die ewigen Thai-Bahts. Und sie will immer wissen, einmal im Monat, wie viel auf ihrem Konto liegt. Und das Konto besteht eben aus einem Depot, also ein Aktienlagern praktisch in meinem Depot. Aber sie hat so eine Excel-Datei, wo das alles drinsteht. Und im Grunde machen wir gemeinsam das, was ich auch mache. Ich stelle hier mal Unternehmen und Aktien vor. Wir reden hier manchmal so drüber. In der Regel natürlich immer Unternehmen, die sie kennt. Also McDonald's, Coca-Cola, wenn es da irgendwo mal interessante Sachen zu erzählen gibt, dann findet sie das immer total spannend. Und ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, sie fragt dann auch manchmal, ob jetzt Coca-Cola oder so auch schon mal wieder überwiesen haben. Ne? Die müssten ja eigentlich regelmäßig überweisen, ob das schon wieder angekommen ist und so. Und ja, so haben wir auch angefangen. Habe ich ihr mal so, unter anderem auch in Australien, wenn man so lange Zeit hat im Auto und mal lange Strecken fährt, dann mal so ein bisschen erzählt, ja, was ich da so achte und was man so in den Jahren damit auch erreichen kann. Und das findet sie so spannend, dass sie sagt, na gut, das Geld liegt bei ihr eh bloß auf dem Sparbuch rum. Also durch Taschengeld, durch Oma, Freunde. Oder sie gibt doch mal manchmal Sachen ab von ihrem wertvollen Stuff und bevor sie es tauscht oder Bücher kauft, dann lässt sie sich das dann halt irgendwie mit Geld bezahlen von anderen. Und so sammelt sich das an. Und ich schlage ihr dann immer zwei Aktien vor. Sie sagt dann immer, wie viel Geld habe ich? Dann sage ich, ja, 200, 300 €, was da so liegt. Und dann, ja, dann überlegt sie mal. Die denkt wahrscheinlich immer, es ist eher so eine Fangfrage, so ein Spiel. Will er mich jetzt testen oder so? Und dann fragt sie mal ganz viel, warum, wieso und weshalb. Und Kinder haben ja eigentlich grundsätzlich, glaube ich, gar kein großes Interesse an sowas. Und da musste ich sie ein bisschen locken und habe dann gesagt, für jedes Geld, was sie von ihrem Sparkonto investiert in Aktien, mit meiner Hilfe natürlich, bekommt sie von mir einen 20-prozentigen Cash-Bonus. Ja? Das heißt, sie investiert 100 €, dann kriegt sie 20 € praktisch wieder zurück aufs Cash-Konto. Das fand sie total spannend. Sie kriegt die Dividenden auch steuerfrei von mir. Also klar, wenn jetzt dabei Six zum Beispiel hat sie, wenn da jetzt 25% abgezogen werden, die sieht sie jetzt nicht. Die kriegt sie von mir, jetzt bis sie volljährig ist, steuerfrei. Danach wird sie die Realität des Lebens einholen. Warum kriege ich da so wenig auf einmal? Ist das eine Dividendenkürzung oder was? Ja, ansonsten gucken wir natürlich schon, dass wir Aktien finden, die eine geringe steuerliche Belastung haben. Einfach damit sie auch das Thema schon mal gehört hat. Was haben wir noch? Ja, HSBC, sowas zum Beispiel. Ne? Da kennen wir natürlich auch die Bank, weil die in Asien sehr, sehr stark vertreten ist. Und sie hat noch eine Thai-Karte, ist jetzt weniger beim Investieren, aber von so einem Thai-Konto hier und kann praktisch mit dem Handy überall bezahlen, mit einer Karte kann sie auch bezahlen. Das ist überraschenderweise für mich, also ich war mit 12 Jahren dann noch nicht so. Da war ich noch Münzen gezählt und solche Sachen gemacht. Aber meine Tochter ist da schon ziemlich adrett. Ja, und ich frage dann einmal im Monat nach. Und da muss ich immer sagen, also sie ist noch nicht so und schreibt sich das dann auf und sagt dann, okay, diesen Monat habe ich so und so viel, sagen wir mal 350 oder so. Und dann sage ich, nächsten Monat war es 380. Das weiß sie immer nicht. Dann muss ich immer sagen, ja, aber guck mal, so und so viel in diesem Monat. Ist es gut? Ist es nicht gut? Und so bist du schon wieder bei der Prozentrechnung und da haben wir ja auch so eine Art schulunterstützendes Spielzeug, sage ich mal, wo man ganz viele kleine Kuchenstücken so ist, so magnetisch, kannst du im Auto machen, überall, fällt auch nicht runter. Und dann waren wir schon mal in dem Bereich Prozentrechnung A zu verstehen, B im Zehnerbereich kannst du schon gut rechnen. Und jetzt ist natürlich immer so, ne, man kann mit Fünfer oder mit 20%, das ist ja dann auch irgendwie in der Nähe, kann man schon sehr viel im Kopf rechnen machen und das, ja, das üben wir halt oft. Und allein dafür ist gerade, glaube ich, so Börse und unabhängig, was man da jetzt macht, aber Kapitalmarkt sehr gut geeignet, um so Renditen zu errechnen oder Teile von Sparquoten. Das ist immer am Ende Dreisatz-Prozentrechnung. Und ja, später mal können wir noch Satz des Pythagoras und so einen Kram machen. Jetzt machen wir erstmal Prozentrechnung.
Okay, also sie hat ein Einzelaktienportfolio. Wie viele Einzelaktien hat sie da drin aktuell?
Ich glaube, fünf müssten es jetzt gerade sein. Also nicht Aktien, sondern Unternehmen, fünf Unternehmen. Und die sind so gestaffelt zwischen 500 und 200 Euro. Bei mir ist es natürlich so, weißt du selber, wenn bei mir mein Dividendenalarm sagt, okay, wir sind jetzt in der Kaufphase, dann sage ich, du, pass auf, jetzt sollten wir mal gucken, jetzt hast du ein bisschen Geld angesammelt, Dividenden kommen ja auch rein. Dann stelle ich jetzt zwei, drei Aktien vor und dann gucken wir mal, wie wir das, was da ist, verteilen. Und dann haben wir natürlich in der Phase, wo wir nicht mehr in einer günstigen Marktphase sind, eher länger keine Investments, sammeln dann nur Dividenden und Sparraten. Und deswegen machen wir das nicht regelmäßig, sondern immer dann, wenn ich sage, es ist wieder soweit, es gibt was im Angebot, lass uns mal schauen, wie viel Geld da ist. Ja.
Okay, aber das klingt jetzt danach, als hättest du jetzt kein klares Ziel für das Portfolio an sich jetzt in Geldmenge, sondern du willst ja einfach nur versuchen, so ein bisschen Spiel aufs Spiel zu bringen. Wie gehe ich damit um? Aber geht jetzt nicht darum, irgendwie ihre Zukunft abzusichern oder sowas mit einem Portfolio.
Nee, dafür brauchen wir das Portfolio nicht. Ihre Zukunft ist ja abgesichert. Sie lebt ja in der Zukunft, die andere erwarten, lebt sie ja heute schon. Also sie kann ja alles machen und erreichen, was sie möchte. Wir unterstützen sie ja da auch. Also was wir nicht brauchen, ist, dass ich sage, oh, du bist jetzt 18 oder 20 und du hast jetzt hier einen Betrag X und jetzt sieh zu. Ja, und das Erste, was die Menschen dann immer machen, ist, oh nein, er hat jetzt ein Auto gekauft und oh, der ist jetzt irgendwo hingefahren. Dann denke ich mir, ja gut, aber er ist jetzt 18, weil ich glaube, die Verantwortung von uns liegt eher darin, sie dahin zu bringen, dass du einfach sagen kannst, du, ich könnte jetzt ein riesiges Depot überlassen. Die weiß, worauf es ankommt, die hat bestimmte Sachen gelernt und so weiter. Und da braucht sie eben jetzt keinen eigenen Geldbetrag X, den sie dann mit Volljährigkeit bekommt. Also unser Ansatz ist eher, ihr zu erklären und zu zeigen, was möglich ist und dass sie da ein Gefühl für kriegt und auch weiß, was zu tun ist und das auch selbstständig macht. Das wird halt auch immer besser mit der Zeit. Auch das alleine das Interesse zu wecken, dass sie da Bock drauf hat. Ja, guck mal, ich habe sie jetzt gelockt mit 20% Einzahlungsbonus und steuerfreier Dividende. Wenn sie mit 12 schon nur Steine in den Weg gelegt bekommt und dann das Interesse verliert, was ja irgendwie so träge ist, ne? Sagen ja auch viele, Vermögensaufbau, die ersten 100.000 dauern irgendwie so ewig und so. Ja, ne? Soll halt Spaß machen und hat sie bei mir halt ihren Freistellungsauftrag. Sie hat ja kein richtiges Depot, wo sie sich einloggen muss. Die meisten Leute sind ja schon genervt mit dieser Zwei-Faktor-Verifizierung. Da musst du noch eine App und dann noch einen Tandelblödsinn. Da sagst du, Scheiße, mach ich morgen, geht gerade nicht, ne? Sie hat einfach nur ein Excel, das kann sie an ihrem iPad, kann sie es einfach anschauen. Einfach mal reingucken, oh, hat sich was bewegt? Ah, zappelt ein bisschen. Dann sage ich ihr, du, nächste Woche ist soweit, HSBC zahlt aus, da freut sie sich schon. Dann hat sie dann gefragt, morgens beim Aufstehen, hast du schon geguckt, ist schon gekommen? So, weißt du, so. Dann denke ich, ja, da gucken wir mal nach der Schule, ob das heute gekommen ist. Um das geht's, weißt du, um dieses damit beschäftigen, ja, eher so wie andere zum Fußballverein gehen. Also sie geht ja auch zum Sport, aber ich meine, so wie man sich mit anderen Hobbys beschäftigt, so sollte da hier auch ein Flow kommen. Und wenn sie dann mal volljährig ist, so ganz ehrlich, dann wird sie irgendwelche Interessen haben und da werden wir sie auch unterstützen, ob das nur mit einem geringen monatlichen Cashflow ist oder mit einer Einmalsumme. Also ich glaube, das sollte nicht das Thema sein, ja, wenn sie irgendwie was machen will, wenn wir das Thema halt ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das Handwerkszeug sollte man ihr schon mitgeben, ja.
Wobei diese Sache mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, also ich mache das bei meinen Kindern auch nicht, dass ich denen das jetzt großartig schon zeige, weil das halt echt langweiliger Kram ist, aber es ist halt, glaube ich, schon extrem wichtig. Da eine Anekdote zu. Ich hatte letztens einen P2P-Investor, der hat mir geschrieben, da wurde sein Konto leergeräumt, der hatte auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung und da hat halt jemand seinen E-Mail-Account gehackt und hat darüber das Passwort geändert auf der P2P-Plattform, hat ein Konto eröffnet mit den geklauten Identitätsdaten. und hat dann das neue Konto quasi bei der P2P-Plattform registriert, alle Investments verkauft, leergeräumt und das Passwort von der P2P-Plattform geändert, sodass der Investor selbst nicht mehr reinkam. Also auch darauf, auf diese ganze Scheiße, muss man die Kinder echt gut vorbereiten, dass sie dann nicht irgendwann, wenn sie
Absolut,
18
ja.
werden, dann irgendwie da ja vorm Baum stehen und nicht wissen, was sie machen sollen. Das ist echt eine gefährliche Sache und das wird mit KI immer, immer schlimmer werden, auch diese ganzen Scams und sowas. Und ich glaube, das wird noch für unsere Kinder echt ein richtiger Spaß werden.
Ja, es wird
Ja.
irgendwann irgendeine digitale Registrierung geben, dass wenn du online gehst, musst du dich vorher fünffach verifizieren, dass du es auch bist, und trotzdem wird es am Ende nicht helfen, ja. Also sie macht es schon, wenn wir hier vor Ort sind, bezahlen wir alles mit dem Handy hier bei uns. Da hat sie das schon, ne? Also da muss ich es freischalten und so weiter. Und dann geht sie zum Scannen und bla bla bla. Also das ist schon, ja, wahrscheinlich ist sie da deswegen auch mal genervt und dann muss ich das wieder machen. Aber bei Bankkonten finde ich das teilweise schon irgendwie.
Ja, es
Also
ist
ich
auch
logge
wirklich
mich auch
nervig, ich
da,
meine.
ja, ich logge mich da auch ungern ein, weil du hast dann überall musst du nachschauen. Ich musste zum Beispiel schauen, alleine das Geld zu schicken, ja, von meinem Geschäftskonto aufs Privatkonto, vom Privatkonto auf ein deutsches Konto, vom deutschen Konto zu Freedom 24. Und dann musst du jeden Tag gucken, ging es da jetzt raus, guckst bei Freedom rein, ging es da rein. Und meine, Alter, denkst du dir, ich hab nur Geld überwiesen, was soll denn das? Weißt du, also,
Ja,
das nervt mich schon, end, ja.
dabei soll ja alles schneller und einfacher gehen, ne? Aber diese ganzen Sachen, die Authentifizierung und Einloggen und so, das macht das Ganze für uns zumindest immer, immer komplizierter. Oder vielleicht werden wir auch
Ich
einfach
weiß
zu
auch
alt
gar
dafür, ich
nicht,
weiß nicht.
ja, ich weiß auch gar nicht, wie ist es denn mit denen, die schon alt sind? Also, hat da einer mal was gehört von den Leuten, so den 80-, 90-Jährigen? Haben die sowas noch?
Ich kann es dir nur von meinen Eltern sagen, also die sind da komplett abgehängt. Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich glaube, für alte Leute, die kommen da gar nicht mehr mit. Da sind ja auch tendenziell immer die Opfer. Also gerade die müssen ja auch aufpassen, nicht nur die Kinder.
Ja gut, aber die können sich natürlich aus der Online-Welt komplett ja ausklinken und dann gehen sie halt zur Filialbank, ne? Wo sie dann halt noch ein bisschen betüttelt werden. Und also zumindest hat das den Vorteil, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden können.
Nee,
Ja,
dann
richtig,
nicht
ja.
wirklich, nicht wirklich. Zum Beispiel meine Eltern, die haben irgendwie eine SMS bekommen von wegen, also von mir angeblich, dass ich meine Handynummer geändert hätte und dass sie jetzt bitte nur noch da drauf schreiben sollen. Dann hat meine Mama mich schlauerweise gefragt, ob ich das denn war. Und natürlich war das irgendwie ein Scam. Also darüber wollen sie halt dann irgendwelche Bankdaten und Gelder abziehen. Also die kommen schon immer an ihr Ziel und wenn sie halt an der Haustür klingeln bei den alten Leuten. Aber gut, das soll ja heute nicht das Thema sein. Grüß,
Ja, genau.
vielleicht gehen wir zu deinem Nachwuchs über. Was hast du so im Portfolio und wie hast du es strukturiert?
Da hatte ich auch schon mal vor zwei, drei Jahren oder sowas, hatte ich mal berichtet, dass es relativ schlank gehandhabt. Die erste Überlegung, die du überhaupt erstmal machen musst, ist nämlich bei diesen ganzen Junior-Depots oder sonstigen Angeboten, die auch auf den Namen des Kindes dann lauten, dass du ja dann wirklich nur der Treuhänder bist. Im wahrsten Sinne des Wortes und dich da natürlich auch schuldig machen kannst der Veruntreuung. Das muss einem halt bewusst sein, wenn du dann sagst, na, das Kind ist jetzt irgendwann 17 und dann sagst du, naja, jetzt da schon so ein paar tausend Euro dann drauf und
Ja, hat sich
so
nicht so
blöd kann,
entwickelt.
hat sich so entwickelt. Die
Das Kind,
Zeitpräferenz ist
nicht
eher
das
hoch.
Depot.
Genau, das Kind soll nichts davon bekommen, sonst verjudelt
Ja,
es ja
ja.
alles. Und ziehst das dann auf dein eigenes Konto, das ist dann Veruntreuung. Also theoretisch und je nachdem, soll ja auch mal Familien geben, wo es dann knallt zwischen den Generationen, könnte dich dann dein eigenes Kind mit 18 verklagen auf Herausgabe. Und auch zu Recht, weil das eben sein Eigentum war und das du halt höchstens treuhänderisch verwalten durftest. Ne? Also
Absolut,
von
ja.
daher, das muss einem bewusst sein. Und ich persönlich finde es aber trotzdem gerechtfertigt auch in Ordnung, das zu machen. Zumindest dann, also aber sagen wir, mit so einem Weitblick, dass man sagt, okay, die Summe, die dann irgendwann da steht, tatsächlich für den Fall, dass der Nachwuchs dann irgendwann mit 18 andere Wünsche hat, als man selber gutheißen würde, das muss man halt in Kauf nehmen. Ja? Das heißt also, wenn die Summe dann aber so ist, dass du sagst, ja, ist okay, also tut vielleicht ein bisschen weh, aber jetzt nicht ganz gravierend, ja, weil es jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, das halbe Familienvermögen ist, dann ist das ja auch in Ordnung. Ne? Nur das muss halt einem bewusst sein. Ne? Und das muss man dann eben in Kauf nehmen. Aber es ist ja auch durchaus mit Echtgeld dann auch eine Lektion, die so ein Kind lernen kann. Der Vorteil ist dann, in der Regel ist das ja dann eine Summe, die für so ein Kind oder Jugendlichen dann oder jungen Erwachsenen dann ja schon sehr, sehr hoch ist. Und was dann auch vielleicht zwingt, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch so ein anderer Aspekt. So, wie haben wir das gemacht? Na gut, meine Frau ist ja bekanntermaßen bei Bankerfrau hier bei einer klassischen Volksbank. Das heißt, die hat natürlich dann ja, war schon sagen, Tag der Geburt quasi ein Girokonto. Also das hatten die schon ganz früh. Und was wir dann ergänzend gemacht haben, ist, und das ist eben auch aus der Seite jetzt des Kindes gedacht, dass wir uns überlegt haben, naja, was ist so was ganz Niederschwelliges? Also etwas, was so ein Kind auch weitermachen würde, wenn es erwachsen ist, weil es so fast gar keinen Aufwand erfordert, also wirklich also maximal passiv ist, auch wenn so ein Kind dann eben keine Freude, kein Interesse an Finanzen hat. Und letztendlich haben wir uns dann entschieden für einen Robo der Volksbank. Das ist Visual West. Jetzt kann man natürlich sagen, also Robo, versucht er halt irgendwas so hier zu überoptimieren, ja, oder beziehungsweise, weiß ich nicht, irgendwelche Marktineffizienzen auszunutzen. Nein, das ist nicht so ein Robo, das ist ein Robo, der einfach nur, in Anführungsstrichen, die Portfolioallokation, was verschiedene Anlageklassen angeht, einfach nur stabil hält. Ja, und der Vorteil ist, du kannst eben schon vorkonfiguriert bestimmte Verteilungen nehmen, zum Beispiel eben eine extrem aktienlastige auf dem einen Spektrum oder eben 100% Geldmarkt auf dem anderen Spektrum. Ja, das eine wäre halt extrem konservativ, das andere halt ja, chancenorientiert oder spekulativ, je nachdem, wie man es machen möchte. Und dazwischen gibt es eben verschiedene Stufen mit eben dann, weiß ich nicht, zum Beispiel 60% Anteil, 20% Anleihen, 10% Rohstoffe, 10% Geldmarkt. Und da kann man eben sich was Passendes raussuchen. Wir haben in dem Fall jetzt eine Stufe, ich glaub, 5 oder 6 rausgesucht, wo der Aktienanteil relativ hoch ist, aber ergänzt halt um ein paar Anleihen, ein paar Rohstoffe. Das wird eben automatisch monatlich bespart. Und der Robo, der sorgt eben dafür, dass diese einmal gewählte Aufteilung prozentual einfach gehalten wird. Mehr macht er nicht. Ja. Und im Prinzip hast du damit auch ein Weltportfolio. Also das wird durchgeführt auf Basis von ETFs. Also so ein preisgünstige ETFs einfach dahinter. Und das Ganze eben auch über eine schlanke Online-Plattform, über die man sich dann separat einloggen kann. Und ja, so ein paar nette Grafiken, bisherige Entwicklungen, Projektionen für künftige Entwicklungen etc. Und das Angenehme ist eben auch, wenn du später überhaupt null Interesse auch an Geld hast, aber dann sagst du, naja, ich möchte aber wenigstens, also weiß ich nicht, was konservativer anlegen oder noch spekulativer, weil ich es lange nicht brauche, dann kann ich eben Folgendes machen. Dann kann ich eben von Stufe meinetwegen 5 auf Stufe 6 umstellen und habe dann eben, der Robo nimmt dann automatisch die Anpassung vor. Ja, oder eben konservativer, dass ich sage, nee, ich will Schwankungsintensität rausnehmen, mache dann eben von Stufe 5 auf Stufe 3 und dann passt der Robo das eben auch automatisch an. Ich habe wirklich null Arbeit damit. Steuer wird dann auch automatisch erledigt, weil es eben innerhalb Deutschlands ist und ja, selbst wenn ich dann nochmal irgendwelche Fragen habe, dann kann ich sogar noch in irgendeine Volksbank-Filiale gehen, kann das Ganze aber auch online machen. Und das war dann so wirklich die allereinfachste Lösung aus unseren Augen. Und genau, das läuft. Und da es sehr aktienlastig war und die letzten Jahre ja sehr gut waren, sind eben, ja, die Resultate dann auch dementsprechend, weil wir da auch nie was verändert haben. Also einfach nur ganz stumpf monatlich rein investiert für beide Kinder, genau dasselbe. Und was ich natürlich auch ganz gut finde, wenn mal tatsächlich irgendwelche Verwandte sagen, ach naja, was können wir denn dem Kunden Gutes tun? Dann sagst du einfach, ja, überweist da einfach eine Summe drauf.
Das ist ja cool. Hast du
Aber
denn, ja.
ganz kurz, wissen die Kinder denn auch da, so wie das da läuft, wie den Stand, oder hast du denen das erklärt, oder ist es
Ja,
erstmal nur für euch?
die wissen, dass es das gibt. Sagen wir mal so, ein übersteigertes Interesse an Geldanlage haben die bisher noch nicht entwickelt. In Ansätzen ja. Die wissen auch, dass da schon ein bisschen was liegt, ja, dass das jetzt auch nicht so gerade wenig ist. Und die wissen aber jetzt nicht, wie man es bedient. Die kennen jetzt auch nicht die Passworte oder sowas. Und ja, das, was Lars gesagt hat, also wichtig ist, was wir also jetzt, dass sie dann irgendwann auch angefangen haben, wie gehe ich zum Beispiel auch mit der EC-Karte um. Ja? Also das sind ja auch so Punkte. Meine Frau ist zum Beispiel auch immer wieder erstaunt, wie sorglos Leute zum Beispiel die PIN eingeben. Ja? Weil da achtest du natürlich auch immer automatisch drauf als wenn du bei der Bank arbeitest und wenn sie dann eben sieht, dass irgendwelche Leute vor ihr an der Kasse dann so freies Blickfeld und dann die PIN dann am besten noch vor sich hermurmeln, ja, die Kombination. Ja, also solche Sachen. Ja, oder auch, wie man, dass man immer darauf achtet, dass das Geld eben endlich ist auf dem Konto, überhaupt haushalten. Das ist bei dem einen Kind sehr einfach, bei dem anderen ist es etwas komplizierter, die Angelegenheit. Ja, und ja, und sag mal so, einmal im Jahr versuche ich dann mit denen dann auch mal so ein bisschen drüber zu reden, dass man eben auch mal so macht dann so eine Auswertung, ja, gucken, was du hast, weißt du, was das ist, und dass man auch mal dann so guckt. Das ist natürlich bei ETFs, die haben Nachteil, ist natürlich relativ abstrakt. Wenn man so ein bisschen konkretisiert, dann suche ich halt zum Beispiel die größten Positionen raus, die da drin sind. Und dann sage ich immer, naja, gut, kennst du die? Ja, für, weiß ich nicht, McDonald's oder keine Ahnung, oder hier Shell oder von Tanken oder Nike. Ja, also das sind ja, also man versucht dann so einen Alltagsbezug herzustellen. Und dann, ja, das dann auch erkennen, ach ja, das sind ja Firmen und die verdienen Geld, weil ich das dann auch ausgebe und weil ganz viele das machen. Und dann, wenn die einen Gewinn machen, dann bekomme ich dann halt einen Teil davon. Ja.
Luis, hast du denn auch, hast du ein Ziel, wo du sein möchtest? Also, oder wie verhält sich das mit deinen Sparplänen, die du monatlich da reinschiebst?
Ja, das wird halt so sein, dass die Sparrate wird so weiterlaufen, bis die 18 sind und dann gibt es feierliche Übergabe und dann
Könntest du ausziehen.
können sich
Dann steigt dein
zurücksetzen.
Cashflow wieder.
Nein. Nee, also das ist ja auch geistig abgehakt. Das ist deren Geld und deren Vermögen und das ist ja auch in Ordnung. Und ja, das heißt ja auch nicht, dass wir dann jetzt da nichts bezahlen. Also der Punkt ist ja auch, und das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung, du kannst ja auch nicht sagen, egal ob du jetzt selber für die Kinder Spaß, also auf deinen Namen, also oder auf dem Konto, das auf deinen Namen lautet, aber für die Kinder, oder ob du was machst auf den Namen der Kinder. Du musst ja auch so ein bisschen gucken, wozu soll das Ganze sein? Und der Punkt ist, du kannst ja eben nicht sagen, wenn du für die Kinder sparst, ja, 100% Aktienquote, weil die Rente ist ja irgendwie, wenn, also weiß ich nicht, in 70 Jahren. Ja? Sondern du musst ja auch gucken, was ist, wenn sie zum Beispiel sagen, ich möchte ein Jahr eben im Ausland verbringen und du sagst aber, nee, das soll dann aber schon aus deren Geld sein. Dann kannst du ja nicht sagen, du gehst 100% Aktien, ja, und dann hast du halt meinetwegen so eine Situation wie, weiß ich nicht, Jahr 2000 oder 2008. Und dann sagst du, ja, jetzt ist das Geld aber gerade 50% weniger geworden, jetzt kannst du nicht nach Australien gehen ein Jahr. Kannst du noch ein halbes Jahr, machen wir ein Vierteljahr. Ja, oder Führerschein. Ich meine, wisst ihr, was ein Führerschein kostet mittlerweile in Deutschland?
Ja,
Ja.
das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal bei
Hat man,
Schatzmeister.
ne?
Ja.
Ja, ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Ich weiß, also Führerscheininflation ist um Vielfaches höher als bei anderen Gütern. Ist mir Schleier, wo das herkommt. Ja, und wenn du dann sagst, naja, Führerschein, gut, Hälfte bezahlen wir, aber die andere Hälfte muss eben aus deinem Ersparten kommen. Klammer auf, was wir jetzt angespart haben. Ja, aber wenn das eben eine sehr schwankungsintensive Anlageklasse ist, dann bringt das ja nichts, weil ja gut, vielleicht hast du dann wieder durch Gewinne refinanziert, aber wenn es halt doof läuft, kannst du dem Kind ja auch nicht sagen mit 17, ja, nö, Führerschein ist jetzt erstmal nicht, wir müssen warten, bis sich die Kurse erholt haben. Ne? Also da muss man eben gucken, auch für welche Zwecke ist das. Ne? Und deswegen haben wir eben auch nicht so die ganz aggressive Variante, sondern halt mit eben auch einem gewissen Anleiheanteil und ein Teil, muss man sagen, geht dann auch ganz klassisch auf Konto. Und dann eben, also auf dem Tagesgeldkonto, nicht Girokonto, damit sie es nicht sehen. Ja, und aber trotzdem, sage ich mal, nominal ein Betrag da ist X, von dem man dann sagen kann, mit dem kannst du dann eben auch fest rechnen.
Ja, cool. Ja, auf jeden Fall dieses Visual Vest Tool. Es gibt ja noch andere Rohs. Ist auf jeden Fall natürlich eine easy Sache, gerade über diesen Regler, was du erzählt hast, das alles zu konfigurieren, gerade so zur Übergabephase hin, dann alles in sichere Anlagen zu schieben, ist damit natürlich super, super einfach, ja.
Aber sagt der
Genau, das
Robo
kannst du auch noch
jetzt?
machen unterwegs, ne? Das dann sichern, da kannst du auch sagen, wenn es sehr gut gelaufen ist nach ein paar Jahren, dass du sagst, oh, jetzt ist ja schon eine ganz ordentliche Stange, dann schiebst du halt auf eine solche neutrale Strategie, dann hast du halt die Hälfte in den Geldmarkt und Anleihen, ne?
Aber wenn du jetzt den Regler, sagen wir mal, mehr wie drei Zahlen verschiebst, sagt dann der Robo jetzt, warte mal kurz, was ist denn los mit dir?
Nee,
Oder kannst du
du
also hin
kannst
und
von
her
1
schieben?
auf 8 schieben, du kannst auch von 8 auf 1 schieben. Also,
Okay.
Ja. Und wenn Sie sehr
Also.
umweltbewusst sind, später irgendwann mal, dann können Sie auch sagen, da gibt es das Ganze auch eine ESG-Variante. Ja, das war.
Weil du gerade gesagt hast, das geht dann auf ein anderes Konto, damit sie es nicht sehen, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum sollen sie es nicht sehen? Oder warum? Weil auf der einen
Ja.
Seite ist ja mein Ansatz, sie soll ja ganz viel mitbekommen, was dazu gehört, und sie soll ja lernen, ist
Ja,
EC-Karte, bla bla bla.
also mit sehen meine ich nicht, dass sie überhaupt nicht sehen, nicht wissen, dass es das gibt, das meine ich nicht, ne? Aber ich bin ja selber auch ein Freund davon zu sagen, es gibt ja Beträge, die für die Lebenshaltung sind und Beträge, die eben davon separiert sind. Und die würde ich halt nicht vermischen.
Davon
Ja,
trennen halt
also,
nur,
ja, genau. Ja, es geht nur darum, trennt, also
ja.
dass du quasi Rücklage oder Notgroschen trennst von dem, was für die Ausgaben sind, ne? Und die haben auch ihr festes Taschengeld auf dem Konto. Und dann können die auch machen, was sie wollen. Ist mir völlig egal. Da können sie auch meinetwegen für Nonsens ausgeben. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, hier irgendwie für Pokémon-Karten. Dann jault jetzt der
Gibt's.
Sparkojote auf wahrscheinlich. Ja. Nein, also das ist mir wirklich egal. Also damit sie einfach sehen, ja, okay, Geld, also Wünsche sind unendlich, aber Mittel sind knapp und ich muss das eben verteilen. Nur, dass man dann eben nicht sagt, also das fällt ja schon Erwachsenen schwer, wenn du sagst, ich habe meinen Notgroschen quasi auf dem Girokonto, wo ich meine Alltagsausgaben hier bestreite, dass ich dann
Ich
nicht in
darf nicht unter
Versuchung komme.
3.000 ausgeben, weil das ist ja mein
Ja,
Notgroschen.
genau. Genau.
Sowas,
Ne,
ja.
das klappt ja nicht. Ne? Und dass du dann
Aber
sagst, okay, ich.
ganz kurz noch, bevor der Lars loslegt, zum Thema Dividenden oder überhaupt Erträge und das auch visualisieren im realen Leben. Hier in Thailand zum Beispiel, ich habe ja ein Thai-Depot. Das heißt, du hast ein Depot, das würde jetzt auch nochmal kommen direkt sein. Aber die Dividenden werden auf Consorsbank Girokonto ausbezahlt. Ganz komisch. Ist halt so. Im Depot landen praktisch nur, wenn du die Aktien verkaufst oder kaufst oder verkaufst, da landen nur die Geldbeträge, aber Erträge werden extra auf dem Girokonto ausgeschüttet. Und dann haben die Thais gesagt, okay, jetzt werden da, keine Ahnung, 500 Baht überwiesen. Jetzt schicken wir dem nochmal so einen Brief. Das heißt, du kriegst für jeden Zahltag, für jede Dividende praktisch, einen Brief. Und der sieht so aus, kennst du so, wenn die so zensiert aussehen, wenn du so eine PIN-Nummer kriegst oder sowas, weißt du, so schwarz-weißen. Und die sehen schon so aus, boah, ist denn das gefährlich? Ist da was drin, wo man rein? Und die bringen die mir. Und dann gehst du hier vor zu meinem Office und dann liegen dann irgendwie 4, 5 so eine Briefe. Ich mache da mal ein Foto demnächst mal bei Instagram. Ich habe schon etliche gesammelt. Und dann kommt meine Tochter dann immer, Papa, die Dividende ist da. Dividende ist da. Und das ist schon cool. Dann musst du diese aufreißen mit so, wie so, keine Ahnung, wie so früher Gehaltsauszüge waren, so, weißt du. Und dann machen wir auf und dann sage ich, ah, guck mal von denen und denen oder von 7-Eleven oder von wem auch immer. Und dann muss ich die in Excel übertragen. Dann sammeln wir die, dann stapeln sich die hier, weil ich heb die so ein Jahr auf, keine Ahnung, vielleicht will das ja einer mal sehen hier. Und dann mache ich noch ein schönes Foto. Aber das ist was, das haben wir irgendwie nicht täglich, aber hier ist also die Dividendensaison April, Mai, einmal die Ausschüttung und einmal September, Oktober. Die zahlen halbjährlich aus. Das heißt, wir haben in diesen 4 Monaten vermehrten Postverkehr, dass wir schon gesagt haben, wir werden uns jetzt mal einen Briefkasten holen, weil die geben es immer nur unten bei uns an der Rezeption am Concierge ab. Meine Frau sagt dann auch mal ganz liebevoll, guck doch erstmal, ob das überhaupt für uns ist. Ich so, ey, hier ist kein anderer, der sowas bekommt. Keiner kriegt hier Dividenden. Ja, die tanzen hier ums Feuer und haben maximal Krypto. Ja, ich warte noch auf den Tag, wo ich sage, oh, ist ja gar nicht für uns. Da ist noch ein zweiter, hier werde ich mal gleich auf ein Bierchen einladen. Ja, und so viel dazu, aber jetzt darf Lars mal.
Ich habe noch eine Frage hier aus dem Publikum. Und zwar, der Christian fragt, gleicht ihr die Differenzen der Kinder mit 18 aus? Also wenn das Depot bei Kind A 8.000 Euro mit 18 steht und Kind B 8.500, das wäre ja eine unfaire Situation, sagt er. Wie plant ihr damit umzugehen? Das ist natürlich jetzt eine Frage an Luis, weil der Alex, der hat ja nur ein Kind.
Deswegen haben wir auch nur eins, haben uns damals
Das
bewusst nur für
war
ein Kind,
genau. Das ist die Antwort,
damit ich
ja.
da nicht rebalancen muss mit 18.
Nein, oder wir werden das nicht ausgleichen. Ganz einfach deswegen. Erstens, Kapitalmärkte sind nun mal ein Stück weit volatil, je nachdem, was du anlegst. Und wie willst du das, also um das irgendwie fair auszugleichen, da müsst ihr auch noch solche Sachen wie eine Inflationsrate mit berücksichtigen. Und ich meine, die Kinder sind 4 Jahre auseinander. Und ich gehe auch nicht hin und sage, naja, deine Schwester, die hatte seinerzeit jetzt Summe X. Ja. Also nein. Also
Ja,
wir machen
oder
die
so ist das
Strategie.
Leben. So ist das
Genau, so ist
Leben.
das Leben. Ja. So sind die Kapitalmärkte. Ja,
Wer zu spät kommt, hat zu wenig. Ja.
der eine würfelt halt eine 6, der andere eine 1. Ne. Nein, also wir werden mal nicht ausgleichen. Nein. Also wir machen einfach die
Okay.
Strategie für beide gleich und am Ende gibt es dann die Übergabe fertig.
Ja, also ich würde jetzt, ich habe ja auch jetzt ein zweites Kind, ich kann da mitreden, auch wenn das, wenn die ein bisschen auseinander sind. Und da wird ja die Inflation wirklich richtig zuschlagen. Ich meine, da sind jetzt 12 Jahre zwischen. Aber ich werde es auch nicht ausgleichen. Also die beiden haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Strategien. Das eine ist jung und das andere Mädchen. Also von daher wäre ich auch, würde ich es auch nicht machen.
Vielleicht holt sie ihn ja noch ein. Pass mal auf mit ihrer Strategie.
Kann durchaus sein. Da können wir jetzt mal drüber sprechen, ob das möglich sein wird. Ja, wir sind jetzt auch schon bei fast Überlänge, aber gut, wir haben uns auch schon lange nicht gesehen, dass wir heute mal durchgehen. Ja, kommen wir zu meiner Strategie. Also allgemein ist meine Strategie das mit Volljährigkeit. Deswegen habe ich euch eben gefragt, ob ihr irgendwie eine Strategie habt und ein Ziel, dass ein bestimmter Zielwert erreicht werden soll, womit, naja, erstmal alles, was so grundlegend gemacht werden muss, die nächsten Jahre dann abgesichert sein soll. Also von deren Konto aus oder wenn sie jetzt eine Weltreise machen sollen, dass sie das von mir aus auch machen können.
Ach,
Ein Rebalancing, bitte.
Weltreise hatte irgendwie keinen Bock.
Ja gut, müssen wir selbst entscheiden, ja. Was sie dann mit dem Geld dann machen. Ein Rebalancing, da findet bewusst jetzt nicht statt. Es wird gleich klar bei den ganzen Positionen, wenn wir da mal gleich zu kommen. Also ich habe ja kein Robo oder sowas. Und alle Depots, die laufen auf meinen Namen und halt auch unter meiner Kontrolle, weil ich halt auch entscheiden möchte, wann die Kinder das bekommen. Also wenn ich jetzt sehe, die sind mit 18 noch nicht reif dafür, dann werde ich einen Teufel tun und denen das Geld übergeben. Werden wir dann halt irgendwie zusammen entscheiden. Ich weiß nicht, ob es so einfach wird, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe eigentlich schon, aber sehen wir dann in 6 bis 10 Jahren, je nachdem. Also die gehen auf jeden Fall nicht automatisch dann in die Kontrolle von meinen Kindern über. Und ich mache das über Scalable, die ganze Aktienchose, weil da kann man die Portfolios super unterteilen. Also da kannst du so ein Widget anlegen mit Kind 1. Da kannst du dann die ganzen Werte reinpacken und Kind 2. Das kannst du da also echt super gut aufteilen. Und ansonsten halt Portfolio-Performance habe ich auch noch parallel, wo ich jetzt auch ja, beim Sohn zumindest schon drüber gucken kann, wo wir jetzt auch zukommen zum ersten Portfolio. Also das ist
Zwischenfrage,
jetzt.
sind das denn so richtig Unterkonten bei Scalable oder
Es sind visuelle Unterkonten, also es sind keine
visuelle
richtigen
Unterkonten?
Unterkonten.
Okay.
Ja, also wenn du musst schon auf deine IBAN überweisen, aber du hast halt schon Widgets, wo du super unterscheiden kannst. Also das haben sie echt gut gemacht und ich kenne jetzt auch keinen Broker, zumindest keinen, den ich habe, wo das so gelöst ist. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, fangen wir mit dem Portfolio von meinem Sohn an. Das ist jetzt 9 Jahre alt schon und ich habe leider nicht direkt bei seiner Geburt angefangen, weil da ja auch noch eine Trennung kurz danach zwischen war und hat alles ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich habe damals ein bisschen später angefangen mit dem Arero. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein recht bekannter, aber auch recht konservativer Fonds, mit der Aufteilung 60% Aktien, 25% Renten, 15% Rohstoffe. Und der Portfolioanteil, der beträgt allerdings heute nur noch rund 19% und der war damals ein bisschen als die Basis gedacht. Also ich habe den halt so lange bespart, bis ich dachte, okay, da wird jetzt wahrscheinlich dann, wenn er irgendwie volljährig ist, nicht mehr viel schiefgehen. Aber irgendwann kam dann halt auch Bitcoin und Ethereum dazu. Das habe ich zu recht günstigen Preisen damals noch eingekauft und auch eigentlich in wirklich kleinen Mengen. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was damit passiert ist. Nämlich Ethereum hat heute 25% an seinem Portfolio und Bitcoin 11%. Also Ethereum hat sich deutlich besser entwickelt, obwohl es damals eigentlich fast die gleiche Summe war. Und dann habe ich halt auch, wie du das machst, Alex, Einzelaktien beigemischt, als der Lenny ein bisschen älter geworden ist. Da habe ich hier auch so ein bisschen darauf geachtet, dass er halt Aktien oder Unternehmen und Produkte hat im Portfolio, die er auch kennt und versteht, was dahinter steht. Also
Was
er
ist
hat
das dann?
beispielsweise
Disney, Lego? Ach, Lego geht ja nicht, ne?
Lego geht leider nicht. Ich habe auch versucht, Duolingo zu
Nintendo?
bekommen, aber die sind auch nicht handelbar bei Scalable. Nee, ich habe Meta, Facebook, das kennt er auch von mir halt, weil ich damit arbeite. Das sind 16%. Also relativ viel, weil die halt auch gut angestiegen sind. Dann hat er noch BioNTech, Disney und Tesla zu je 5%. Und jetzt hat er noch ganz neu Alphabet zugekommen letztes Jahr. Das hat aber auch schon 3% vom Portfolio, einfach auch aufgrund dieser ganzen KI-Geschichte mit Gemini und so, was er ja auch nutzen wird. ChatGPT nutzt er ja auch schon. Und ja, also die Unternehmen kennt er alle, da weiß er alles immer, was sie machen. Und da schauen wir dann immer auch regelmäßig drüber und gucken,
Was
wie das
so
Portfolio halt steht.
mit so Konsumwerten? Ich finde, das klappt nicht nur bei Kindern, unabhängig bei Leuten, die gerne am Kapitalmarkt einsteigen, weil sie das eben aus ihrem Haushalt kennen, ne? Ob nun Meister Popper, der ganze Kram überall, ne? Das ist in der Tat oft ein guter, ja, Ankerpunkt, um zu starten. Nestle, Unilever, so ein Kram halt, ne?
Na, ist ihm
Weil
alles zu
die,
langweilig. Er mag ja
naja, okay,
lieber, er mag ja lieber
Action halt, ne?
so genau, Technik, IT und sowas ist, glaube ich, mehr so seine Richtung. Deswegen ist sowas ganz cool. Und BioNTech war halt damals in Anführungsstrichen cool wegen Covid-19. Da wusste er halt, okay, mit den Impfungen und so. Deswegen hat er das so im Schirm gehabt. Und meine Strategie ist dabei immer, dass ich halt die Einzelaktien immer bis zu einem bestimmten Zielwert, den ich mir auch immer gesetzt habe, aufbaue und sie dann einfach laufen lasse. Also so kommt das halt zustande, dass dann halt eine Meta irgendwann 16% hat. Das war eine der ersten Aktien, die dann halt einfach mitgelaufen ist und enorm gewachsen ist. Und die BioNTech, die ist halt, ist, glaube ich, meine einzige Aktie, die im Minus ist mit so knapp 60%. Aber gut, hast du halt manchmal. Aber so mache ich das halt. Und was ich dann auch noch für ihn nutze, das ist Bondora Go & Grow, natürlich, ein bisschen P2P. Das Coole ist halt da, dass er halt sehen kann, dass sein Geld täglich wächst. Also gibt es ja täglich diese Zinsauszahlung, auch wenn es immer nur ein paar Cent sind. Aber da kann er halt sehen, da passiert was. Und das Coole bei Bondora ist, dass die das ja auch so ein bisschen spielerisch personifiziert haben. Also die Bondora, das ist ja nicht nur der Firmenname, sondern das ist ja auch diese nette, große, blonde und gut geformte Estin, die sich halt dann um das Geld von meinem Sohn kümmert. Und das wird da immer ganz cool. Und da fragt er halt, wie gut Bondora sich halt wieder um das Geld gekümmert hat und so. Heute ist er schon ein bisschen älter, aber damals hat er das gemacht. Heute ist er schon ein bisschen erwachsener, kann er besser mit umgehen. Ja, aber genau, das ist halt nur so ein bisschen Spaßanteil, das P2P, nur um zu sehen halt, okay, das Geld wächst täglich und so. Und das hat auch einen Anteil vom Portfolio. Und ja, wer weiß. Meine Idee war damals, dass ich mal ein bisschen das Taschengeld drüber refinanziere. Mache ich jetzt nicht. Aber das kann man natürlich über sowas, über solche Konstrukte auch ganz gut machen. Ja, und dann kommen wir zu meiner Tochter. Die ist ja jetzt gerade frisch geboren. Diesmal habe ich es ein bisschen besser gemacht und habe schon vor der Geburt mit dem Sparplan angefangen, einen Monat, weil ich nicht genau wusste, ob sie im März oder im April kommt. Und hier habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht, auch für den Anfang. Ich habe jetzt aber nicht den Arero genommen, weil der mir ein bisschen zu konservativ war, sondern den Amundi Prime Global. Und der deckt knapp 1500 Aktien der entwickelten Länder ab, allen voran natürlich USA, 70%. Dann ist noch Japan drin, 7%. Und die dritte Position ist Großbritannien mit 3%. Und der Rest teilt sich dann halt auf in, ja, Kleinkram, die anderen 30%. Ja, und hier werde ich es genauso machen wie bei dem Lenny, dass ich dann halt erstmal die Basis aufbaue, dass ich sage, okay, damit kann sie sich jetzt, keine Ahnung, ihr Studium finanzieren oder halt eine Reise. Und dann halt auch da mit ihr dann anfange, mit Einzelaktien rumzuspielen, mit Kryptos wird sie auf jeden Fall auch bekommen. Ich finde es sträflichst, die Kryptos bei Kindern nicht im Portfolio zu haben. Ich meine, weiß ich nicht, da muss ja nicht viel rein investieren, aber die Aussichten sind einfach so krass. Es wäre einfach, ist einfach blöd, das immer nicht mit reinzunehmen. Ich weiß, ihr habt jetzt beide keine Kryptos, also ich weiß nicht, dass ihr blöd seid, aber auf jeden Fall ist das, war das damals
Wir
für
sind
mich
alt.
eine easy Entscheidung, das einfach mit reinzunehmen. Und es hat sich ausgezahlt. Und ich glaube, sind wir auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und das werde ich auch bei meiner Tochter, der Ivy, wieder so machen. Dass sie da auch Kryptos drin hat und die hoffentlich auch genauso gut wachsen werden. Mal schauen, wo das noch alles hingeht. Ja, das so zur Strategie bei meinen Kindern. Jo. Gucken wir gerade nochmal in den Chat, ob wir da noch was haben. Da sind jetzt keine weiteren Fragen mehr gekommen. Habt ihr noch irgendwas?
Nur noch eine kleine Ergänzung, weil ich vor vielen Jahren bei meinem Patenkind, da habe ich mir auch überlegt, wie ich dem finanziell was Gutes tun kann. Und da bin ich seinerzeit auf die Idee gekommen, ihm tatsächlich Goldmünzen zu schenken zum Geburtstag. Und zwar jedes Jahr eine bis zum 18., insgesamt 12 Stück. Da bin ich auch genau rechtzeitig auf die Idee gekommen. Und zwar habe ich dann gekauft einen Satz der australischen Lunar-Serie. Das ist so eigentlich mit die schönste Goldmünzenserie, die es gibt. Die wird eben alle 12 Jahre neu aufgelegt. Seinerzeit noch mit Queen Elizabeth, wahrscheinlich jetzt mit Charles dem Dritten. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist vom jeweiligen Jahr das chinesische Tierkreiszeichen. Und deswegen gibt es dann diese 12er-Serie. Gibt es dann auch als Set, dann mit einem schönen Kästchen. Und dann eben für jedes Jahr entsprechend dann mit dem entsprechenden Tier, was dazugehört. Und das fand ich eine ganz nette Idee. Das gab es dann, natürlich gab es auch immer, also was Normales, mit dem man auch was Richtiges anfangen konnte. Aber diese Goldmünze, die gab es dann auch noch immer mit dazu, als quasi Bonbon. Und mit 18 war dann im Prinzip das ganze Set vollständig. Und da es eine Anlagemünze ist, wo du jetzt keinen Aufpreis hast aufgrund des Seltenheitswert oder Sammlerwert oder sowas, sondern rein den Materialwert, also den Goldwert, War mir es dann auch egal, ob er es jetzt behält oder verkauft oder was er damit auch immer macht. Das war
Ich habe
nochmal so
tatsächlich.
eine ergänzende Idee, weil da haben wir natürlich auch nicht das Problem mit dem Inflationsausgleich, weil eine Unze Gold ist eine Unze Gold ist eine Unze Gold. Ja.
Ich habe tatsächlich auch mal eine Münze geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, in welchem Alter, aber du kannst dir schon denken, was ich damit gemacht habe. Ich habe
Kloppt.
versucht, sie so schnell wie möglich versucht, sie loszuwerden. Der Preis war mir total egal und
Hm.
habe sie dann in Videospiele investiert. Also, das ist zu.
Ich dachte schon, du hast versucht, sie in den Kaugummi-Automaten zu packen.
Nee, aber das, also ich war, glaube ich, schon gar nicht mehr so jung. Aber das zeigt halt schon, also finanziell gebildet war ich damals noch nicht und das Geld war mir auch total egal, sondern mein Fokus lag auf Videospielen und den Mädels natürlich. Also das waren eigentlich meine beiden Hauptinteressen. Der Rest war mir total egal. Und da ändert auch so eine schöne Goldmünze nichts, auch wenn da irgendwelche schönen Tierkreiszeichen drauf sind oder Kängurus oder sonst irgendwas.
Hätte
Also
wahrscheinlich
in
mehr
dem Fall
Sinn
habe
gemacht, wenn man dir
ich habe es
heute so
natürlich den
ein.
Eltern dann auch zur Aufbewahrung gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denen jetzt zur
Gut,
freien
das ist.
Verfügung gegeben habe. Also das
Ja.
gerade auch. Also
Aber man hätte dir ja auch heute so einen schönen Bitcoin, gibt's ja, ne? Siehst du ja
ja.
online immer überall die Bilder mit den Münzen, Bitcoin. Den hätte man dir schenken können. Den hättest du behalten. Wärst du auch
Eine
nicht
gute Sache.
losgeworden.
Ja, aber Kryptos, wo wir dabei sind, im Portfolio von euren Kindern, macht ihr gar nicht. Also ich interessiert euch nicht. Auch bei
Nö,
den
ich habe ja
Aussichten
gesagt,
nicht.
nö, also wenn, dann mache ich das ja, wenn überhaupt in meinem Depot, da sammelt sich immer mal wieder so ein bisschen was an, weil es gibt ja einige Kunden, die dann immer mit Bitcoin oder auch Ethereum zahlen wollen. Das sammle ich dann einfach nur. Aber nee, unser Fokus liegt in der Tat, im Gegensatz zu euch, gar nicht darin, ein gewisses Portfolio aufzubauen, was ich dann irgendwann übergebe, was einen gewissen Wert hat, durch monatliche Sparraten, sondern uns geht es wirklich nur um den Effekt, um den spielerischen Effekt, um das Wissens-Know-how. Und weil, guck mal, du sparst jetzt an, ich sag mal, wenn sie 18 ist, kriegst du 20.000 Euro, ja. Dann, ob das auf den Namen des Kindes läuft oder auf deinen Namen, ist für viele auch so eine Entscheidung, wo ich denke, ich habe ja Freibetragsgrenzen. Also für mich gilt es ja am Ende ja sowieso nicht, aber wenn du in Deutschland bist, man kann ja dem Kind dann einfach eine Summe schenken, ja, die du dann in deinem Namen angespart hast. Das soll nicht das Thema sein. Aber ich habe dann einfach ein besseres Gefühl, mich all die Jahre in einer gewissen Form darum gekümmert zu haben, dass ich sage, ich vertraue ihr da, ich mache mir da gar keine Gedanken, dass sie das jetzt verbrennt oder was auch immer macht oder irgendein Videospiele kauft oder so ein Blödsinn, ja. Bin ich schon ziemlich zufrieden, sondern ich weiß, dass sie sagt, das ist jetzt mein Aktiendepot, es ist halt durch dieses Spargeld einfach angestanden. Da geht es gar nicht darum, kommen nur 3.000 oder 10.000 raus, sondern jegliche finanzielle Unterstützung, die sie dann irgendwie gebrauchen kann in Form von Cashflow oder Einmalzahlung, wird sie dann sowieso bekommen. Aber dann kann sie wahrscheinlich, das ist so unsere Hoffnung, viel mehr damit anfangen, weil sie eben viel bewusster damit umgehen kann oder selbst auch Entscheidungen treffen kann. Also was ich auch bei vielen anderen immer sehe, ist ja das Thema Entscheidungen treffen. Also das ist bei uns auch immer wieder in allen Lebenslagen so im Restaurant, was esse ich nicht oder irgendwelche Klamotten im Geschäft. Menschen haben verlernt, rational Entscheidungen zu treffen. Und das kannst du mit Geldanlage super gut verknüpfen. Und wenn du das mit 18 gelernt hast, dann bist du so gut im Leben, du kannst Entscheidungen treffen in allen Belangen und dann kann man so jemandem auch mal einen fünfstelligen Betrag anvertrauen, ja. Also Stand heute, ist ja nicht mehr so lange, noch 6 Jahre, dann bin ich aber optimistisch.
Ja, Entscheidung treffen, das ist allerdings, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Das ist auch mal ein Thema bei uns. Auch nur kleine Sachen. Was willst du essen? Weiß nicht. Wie war die Schule? Keine Ahnung.
Ja, es ist
Solche
wirklich so.
Sachen.
Willst du A oder B? Ich sag schnell A oder B. Alleine, was für ein Ei, was für ein Ei. Pfanne ist heiß, sag. Was machst du? Was isst du? Das ist irre, also ich sag dir. Aber ich habe schon bin positiv gestimmt, dass es besser wird, ja.
Gut,
Aber
dann würde ich sagen,
ganz kurz noch, Abschluss, weil du ja gesagt hast, hier deine estnische Frau da, da erinnere ich mich in meiner Jugend. Und die Jugend von meiner Tochter. Also ich erinnere mich an diese eine alte Oma da, die bei Ariel in der Werbung immer war. Oder die andere, die dem Wert das Echten immer den Jungen gegeben hat. Das sind die Frauen, wo du sagst, mit Unternehmen in der Vergangenheit, wo ich Kind war. Und du kommst jetzt und dein Sohn sagt sich, das war meine Bondora. Weißt du so, da wird er ein Leben lang dran denken. Und das ist doch, denke ich, auch schön, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ja, guck dir mal die Bondora an. Ich glaube, die sieht ein bisschen besser aus
Ja,
als
ich
deine
kenne
Kindheitserinnerung. Ja, genau.
die. Ja.
Ja.
Aber
Ich
guck
finde
mal,
ja immer.
wo ich 12 war und wenn ich vergleiche, wo meine Tochter heute schon ist. ob nun Aktien, Sparen, Dividenden und Geld und Münzen und Auslandseinsätze hier mit Kreditkarten und so weiter. Dann denke ich mir, Alter, wo war ich? Ich war
Wahnsinn, ja.
Fußballspielen, aufgeschüttete Knie, Taschengeld hat mich gar nicht interessiert, mit 12, ja. Und heute, Clementine, da steht's, genau, hat einer geschrieben, danke dir. Clementine war's.
Clementine, richtig.
Ja, Mensch.
Ich hatte auch schon ganz
Das
krampfhaft
sind.
überlegt, wie die heißt.
Ja. Habe
Ja.
ich
Seid
gesehen.
ihr denn so viel älter als ich? Ich kenne die gar nicht.
Ja. Ja, du hast ja Bitcoin, wir nicht.
Ja, das stimmt, ja.
Da reichen
Ja,
schon 2 Jahre.
cool. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Runde, sonst wird es echt zu lang. Und man merkt, wir sollten mal öfter wieder oder früher eine Folge machen, nicht nur alle 2, 3 Monate.
Genau, jetzt ist
Ja,
ja
wenn
erstmal
so ein Kind
keine
dazwischen
Urlaubszeit.
kommt, frisch geboren, das ist natürlich dann auch
Und
gut.
Invest hier.
Und Invest,
Auch
ja,
noch.
meine Güte, da kommen ja lauter Sachen.
Ich kann ja immer.
Gut, das nehmen wir uns zu Herzen, Alex. Dann, beim nächsten Mal kannst du ja wieder ausrichten. Bist,
Ja,
glaube ich, sogar
genau.
dran. Nee,
Ja,
das nächste
durchaus möglich.
Mal bin ich dran.
Ah,
Dann
stimmt, du
okay.
bist dran. Gut.
Machen wir das wieder auf Facebook. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja im Juni hin. Im Juli ist ja dann auch hier wieder Urlaubsmonat. Dass wir hier nochmal im nächsten Monat eine schöne Folge hinbekommen. Und ja, gerne nehmen wir Themenvorschläge an, oder?
Auf jeden Fall, genau.
Auf jeden Fall.
Genau, schreibt es in die Kommentare oder in den Chat oder ansonsten in die Community. Ich frage auch nochmal vorher, da kriegen wir bestimmt wieder irgendwas zusammen.
Sehr gut.
Ah,
Dann wünsche ich
alles
euch
klar,
eine
bis
gute
dann.
Nacht.